Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr euren Vater aus Versehen umgebracht hättet? Mit Sicherheit nicht das, was Martin gemacht hat.
Willkommen zu einer Episode des Mein Buchcast 2023. Wir sind die 7B der Leibniz-Schule und freuen uns, euch einen gänsehautbereitenden Thriller von Kevin Brooks vorzustellen. Erschienen ist er bei DTV bereits 2004 und 2023 so lesenswert wie zuvor. Der Titel des Buches ist Martin Pick. Und was erwartet euch?
Wir interviewen Hauptkommissar Jesse dazu, wie realistisch aus seiner Sicht Teile des Thrillers sind. Danach verwöhnen wir euch mit einer Leseprobe und einer interessanten Frage zum Nachdenken. Und zum Thema Vertrauen haben wir mit unserer Schulpädagogin gesprochen. Bevor wir mit einer Tops- und Flops-Liste bewerten, was uns beim Lesen des Romans aufgefallen ist, müssen wir euch leider über die Form des Romans noch informieren. Als erstes aber werden wir euch einen Eindruck der Hauptcharaktere vermitteln und die Handlung skizzieren. Wer sind die zentralen Figuren?
Hi, ich heiße Martin und bin 14 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Vater zusammen und nach, dem Unfall ganz allein. Gegenüber von mir wohnt Alex Freeman, meine beste Freundin, mit der ich mich auch oft treffe. Alex ist echt hübsch. Wenn ich nicht draußen unterwegs bin, lese ich Krimis oder kümmere mich um den Haushalt, da mein ständig besoffener Vater immer alles hat verwahrlosen lassen. Deswegen dürfte es meine Mom nicht mehr mit ihm ausgehalten haben. Da ist nur noch Tante Jean, die Schwester meines Vaters. Sie ist, entschuldigt den Ausdruck, ein Kotzbrocken. Ein Kotzbrocken, der das Sorgerecht für mich bekommen will. Wenn ich älter bin, möchte ich Krimi-Autor werden. Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, weil die Ereignisse in meinem Leben sehr spannend sind und mir genug Stoff bieten dürften, wie ihr noch hören werdet. Also bleibt dran.
Mein Name ist Alex. Ich bin schon 17 und Martin würde wohl sagen, seine beste Freundin. Er wohnt gegenüber. Ich lebe mit meiner Mutter alleine, weil mein Vater ein Alkoholiker war und Mom ihm irgendwann den Laufpass gegeben hat. Meine Mom war mal eine sehr berühmte Schauspielerin. Weil sie aber nicht mehr so bekannt ist, arbeitet sie jetzt als Krankenschwester. Wie meine Mom möchte ich später auch Schauspielerin werden. Ich finde, es zeigt sich schon jetzt ein gewisses Talent bei mir für die Schauspielerei. Abgesehen davon weiß ich, was ich will und bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin mit einem Jungen, mit Dean, zusammen, den Martin überhaupt nicht mag. Dean trägt halt gern Lederklamotten, raucht und ist ein cooler Rocker. Davon versteht Martin noch nichts. Oder blickt er manchmal doch mehr, als man glaubt? Wir werden sehen.
Worum geht es eigentlich in Kevin Brooks Roman Martin Pick?
Begeben wir uns in die Welt von Martin Pick. Der 14-jährige Martin ist in schlechten Verhältnissen aufgewachsen und muss schon ziemlich viele Zumutungen in seinem Leben ertragen. So richtig gebeutelt wird er vom Schicksal aber in der Woche vor Weihnachten. Seine besinnliche Zeit wird nämlich zu einem Getümmel an kriminellen Ereignissen. Die eigentliche Handlung beginnt mit einem Streit, bei dem Martins Vater plötzlich tödlich verunglückt. Daraufhin trifft der Junge eine folgenschwere Entscheidung. Aus Angst, selbst verdächtig zu werden oder zu seiner schrecklichen Tante oder in ein Heim abgeschoben zu werden, wendet er sich nicht an die Polizei, sondern will die Leiche seines Vaters unbemerkt verschwinden lassen. Außerdem findet er noch am selben Abend überraschend in der Post einen Brief von einem Notar. Sein Vater hat offenbar 30.000 Pfund geerbt, also gleich zwei Dinge, die ihn flashen. Als ihm kurz darauf seine vermeintlich beste Freundin Alex einen Besuch abstattet, weiht er sie in alles ein und bittet sie um ihre Mithilfe. Zunächst versuchen die beiden, mit viel Einfallsreichtum den Unfall vor Tante Jean zu verbergen und mit Schminke und anderen Accessoires den Unfall zu vertuschen. Doch das Geschehen entwickelt eine Eigendynamik und zieht Martin in ein abgründiges Geflecht aus einer Erpressung nach Verwanzung, einem Mord und betrügerischem Verhalten und beschert ihm obendrauf noch eine enttäuschende persönliche Erfahrung in seiner Freundschaft mit Alex.
Alles nur Krimi-Fake oder doch möglich?
Klingt ganz schön heftig. Was meinst du, Martina? Wie wirklichkeitsnah ist der Roman eigentlich?
Puh, also da bin ich überfragt. Amelie und Casey haben sich für uns schlau gemacht und nachgefragt. Natürlich bei jemandem vom Fach. Bei Hauptkommissar Jesse vom Polizeipräsidium Südosthessen.
Für unser cooles Interview haben wir uns im hochmodernen Polizeipräsidium in der Spessartstraße 61 getroffen und sind geflecht von dem lichtdurchfluteten Atrium, das uns direkt erfreut hat. 900 Beschäftigte der Polizei sind hier am Arbeiten. Neben vielen Büros, kriminaltechnischen Untersuchungshallen, Laboren und Gewahrsamsbereichen gibt es, ihr glaubt es nicht, eine riesige Sporthalle und ein krasses Fitnessstudio für die Angestellten. Außerdem haben wir zwei belgische Schäferhunde kennengelernt, die Datenträger aufspüren können. Gerade befinden wir uns im Konferenzraum Luxor und begrüßen Hauptkommissar Jesse. Es freut mich, dass Sie mit uns sind.
Hallo, ich freue mich heute, die 7. Klasse der Leibniz-Schule begrüßen zu dürfen. Ihr seid heute da, um einen Podcast mit mir aufzunehmen.
Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. In einer Szene zu Beginn des Buches will Martin dem Faustschlag seines betrunkenen Vaters ausweichen und stößt ihm dabei versehentlich in den Rücken, sodass der Vater das Gleichgewicht verliert und sich tödlich verletzt. Hat er sich schuldig gemacht?
Ein sehr spannender Fall. In solchen Fällen ermitteln wir erstmal in alle Richtungen. Wir können nicht von Anfang an sagen, jetzt liegt dieses Delikt vor oder das Delikt, sondern wir müssen erstmal anfangen zu ermitteln. Und dann kommen verschiedene Tatbestände in Betracht, zum Beispiel die fahrlässige Tötung. Das wäre, wenn man jemanden umbringt und es aber gar nicht gewollt hat, das ist dann eben fahrlässig. Natürlich, in seiner Situation kann man auch, muss man über die Notwehr nachdenken. Es kann ja sein, dass er so in einer brenzligen Lage war, dass er einfach aus Notwehr gehandelt hat. Und wenn er aus Notwehr gehandelt hat, dann wäre das Ganze nicht strafbar. So wie ich das jetzt verstanden habe, eure Frage, und das mitbekommen habe, was Martin dort gemacht hat, hört es sich an, als wäre es Notwehr.
Nach dem Unfall sitzt Martin ziemlich gefühlsleer im Sessel, starrt lange vor sich hin und ruft nicht die Polizei. Er hat nämlich Angst, dass die Polizei es merkwürdig fände, wenn er sie nicht sofort informiert hätte. Er hat auch Angst, dass er ins Heim gesteckt werden würde, zu seiner verhassten Tante Jean oder sogar in die Klapse. Wir fragen uns jetzt, wie die Polizei denn, wäre sie gerufen worden, in solch einem Fall reagieren würde und was mit einem 14-jährigen Jungen passieren würde.
Auch hier würde die Polizei natürlich in alle Richtungen denken und Beweise erheben. Aber in erster Linie müssen wir uns auch um die Gesundheit des 14-jährigen Martin kümmern, da er vielleicht psychologische Betreuung braucht nach dem ganzen Schock und dem Ereignis. Strafrechtlich gesehen könnte hier eine unterlassene Hilfeleistung vorliegen. Dazu muss man aber alle Ermittlungen abwarten bis zum Ende. Ja, da fließen dann so Sachen ein, wie war die gesamte Situation für ihn, was hat er ausgesagt, war das unter Schock die Reaktion. Letztendlich entscheidet darüber aber die Staatsanwaltschaft oder eine Richterin oder ein Richter. In Deutschland ist es so, dass unter 14-Jährige nicht schuldfähig sind. Das heißt, sie sind nicht strafmündig. Dennoch kann es Konsequenzen geben. Ja, man prüft dann die familiären Verhältnisse. Vielleicht wird eine erzieherische Maßnahme durchgeführt, dass er zum Beispiel in ein Heim kommt.
Um später mit dem Tod des Vaters gezielt eine andere Person in Verbindung zu bringen, werden in unmittelbarer Nähe einfach ein paar Haare und Zigarettenstummel von dieser Person dazugeschummelt. Ließe sich die Polizei tatsächlich so leicht hinters Licht führen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Die Polizei würde auf jeden Fall diese Spuren auch sichern und auswerten. Ihr könnt aber glauben, dass die Polizei schon oft fingierte Spuren hatte und da viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und man würde das schon erkennen.
Martin ist kein erfahrener Krimineller, sondern gerade mal ein begeisterter Krimileser. Reicht das schon so aus, um so einfach als Jugendlicher eine Leiche verschwinden zu lassen?
Ja, das müsste man einen begeisterten Krimileser müsste das beantworten. Aus unserer Sicht kann man nur sagen, zum Glück gehört in der Realität da einiges mehr zu. Allein die Psyche und unser Kopf, die haben so viele Schranken eingebaut und Werte, die uns von Anfang an sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und deswegen ist es in der Praxis glücklicherweise viel schwieriger und kommt auch seltener vor als in einem Krimi.
In diesem Roman rutscht man mit der Hauptfigur von einer Straftat zur nächsten. Mal ist es die unterlassene Meldung bei der Polizei, die Entsorgung einer Leiche, ein Verwandeln von Personen ohne deren Wissen, eine Erpressung, ein Fahren ohne Führerschein, ein Mord, das illegale Abräumen eines fremden Bankkontos und das Ganze in nicht einmal einer Woche und in einem Personenkreis von gerade einmal einer Handvoll Personen. Manchmal leidet da ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Story. Deckt sich die Fülle der Gesetzesübertretungen in diesem Buch mit ihren Erfahrungen?
Die Polizei hat natürlich mit all diesen Delikten immer wieder zu tun und hat deswegen viel Erfahrung in diesen Bereichen. Aber eine Überlappung mit so vielen schwerwiegenden Straftaten und Verstößen ist glücklicherweise doch eher die Ausnahme. Nichtsdestotrotz kann das auch im echten Leben vorkommen und nicht ausgeschlossen werden.
An einer Stelle des Romans wird ein Mord begangen, in dem Bremsleitungen beschädigt wurden. Wie findet die Polizei bei einem Fahrzeugunfall überhaupt heraus, dass jemand mutwillig das Fahrzeug manipuliert hat? Wird bei jedem Unfall mit Todesfolge das Fahrzeug untersucht? Woran erkennt man, dass es kein zufälliger technischer Defekt war?
Nicht bei jedem Unfall wird das Fahrzeug untersucht, aber gerade bei Unfällen mit Personenschaden oder eben mit Todesfolge, da wird ein Unfallgutachter herangezogen und der schaut sich das Auto dann ganz genau an. Ja. Der guckt die Spurenlage vor Ort an, Bremsspuren, was im Fahrzeug noch so alles festzustellen ist. Und hoffentlich kriegt er in seinem Gutachten dann raus, dass das Ganze fingiert wurde. Ob es dann technischer Defekt ist oder eben jemand was dran gemacht hat, das kriegen wir hoffentlich durch ihn raus.
Sowohl der Motorradunfall als auch der häusliche Unfall des Vaters bleiben am Ende von der Polizei unaufgeklärt. Das enttäuscht natürlich ein paar Leser. Wie sieht es in der Realität aus? Wie viele Morde bleiben hier denn Ihrer Einschätzung nach ungesühnt?
Mord ist natürlich ein schwerwiegendes Verbrechen, bei dem in fast allen Fällen Spuren hinterlassen werden oder Hinweise auf den Täter vorliegen. Das heißt, wir können in den meisten Fällen den Mörder, die Mörderin ermitteln. Ja. Man kann so grob sagen aktuell, dass wir 9 von 10 Mordfälle gelöst bekommen.
Die Geschichte spielt in England. Ist das eventuell der Grund für Behördenversagen, dass die britische Polizei nicht ganz so gut organisiert ist wie die deutsche Polizei?
Ich bin überzeugt davon, dass auch die englische Polizei sehr gute Arbeit leistet. Ich kann daher schlecht beurteilen, ob ein Behördenversagen vorliegt. Natürlich ist das von Vorteil für so eine Krimi-Story. Bei der Polizei werden auch Fehler gemacht, aber gerade bei so hochwertigen Delikten, da arbeitet die Polizei so professionell und so engagiert, dass da grundsätzlich keine Fehler passieren.
Fragen zum Nachdenken.
Das Buch ist nichts für schwache Nerven, doch obwohl die Verhältnisse, unter denen Martin aufwächst, extrem wirken, ist Martin so eiskalt und abgebrüht jetzt auch nicht. Denn in einigen Passagen denkt Martin über philosophische Fragen nach, oder Bilge?
Stimmt, also er fragt sich zum Beispiel, ob das Leben vorherbestimmt ist. Glaubt ihr an Vorherbestimmung oder Determinismus? Also an die Idee, dass alles, was passiert, durch vorherige Ereignisse bestimmt ist? So wie bei einem Dominostein, der den nächsten umwirft. Das würde ja bedeuten, dass nichts dem Zufall überlassen wäre und man dann keinen freien Willen hätte. Martin denkt auch darüber nach, was richtiges und was falsches Verhalten ist.
Und immer wieder lässt er uns an seinen Lebensweisheiten teilhaben. Zum Beispiel nachdem Alex und Martin die Leiche seines Vaters ins Schlafzimmer geschleppt haben. Dazu präsentieren wir euch jetzt einen kurzen Textauszug.
Martin, was ist? Sind wir schlecht? Ich trank einen Schluck Tee. Alex fuhr mit ihren Fingern sinnlos Runde um Runde über den Rand ihres Bechers. Hängt davon ab, was du unter schlecht verstehst, antwortete ich. Schlecht, böse, gemein. Kann sein, ich weiß es nicht. Schlecht sein ist was Relatives. Wieso das? Gut, schlecht, richtig, falsch. Wo ist der Unterschied? Wer entscheidet das? Aber was wir hier tun, das ist gegen das Gesetz. Ich zuckte mit den Schultern. Was ist das Gesetz? Es ist nur die Sichtweise von irgendjemandem. Sie war eine Weile still. Ich beobachtete einen Star, der sich draußen an der Kante des Fensterbretts niedergelassen hatte und seinen Schnabel an Holz fetzte. Seine runden Augen starrten schwarz und glänzend zu mir zurück. Dann hob er den Kopf und flog davon. Aber, redete Alex weiter, bestimmte Sachen sind trotzdem falsch, verstehst du? Einfach falsch. Grundsätzlich falsch. Was denn zum Beispiel? Ich weiß nicht. Mord, Vergewaltigung, solche Sachen. Was auch immer jemand tut, für ihn ist es nicht falsch. Sonst würde er es nicht tun, oder? Nein, aber es ist nur falsch, wenn du glaubst, es ist falsch. Wenn du glaubst, es ist richtig und andere meinen, es ist falsch, dann ist es nur falsch, wenn du geschnappt wirst.
Wie denkt ihr für eigentlich über diese letzte Äußerung von Martin? Wann ist ein Verhalten als falsch und wann als richtig zu bewerten?
Ich finde, es gibt niemanden, keine einzelne Person jedenfalls, die entscheidet, was richtig oder falsch ist. Man muss Entscheidungen für sich selbst treffen, auf der Grundlage von dem, was eine Regierung beschlossen hat.
Da stimme ich dir zu. Jeder sollte so handeln, wie er will, solange es im Rahmen des Gesetzes und der Religion ist.
Naja, zum Teil schließe ich mich dem an. Nur beeinflusst uns natürlich, was andere darüber denken. Denn wenn alle denken, dass dein Verhalten falsch ist, denkt man selbst das am Ende auch.
Vielleicht sollte man bei aller Liebe zur Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung sich doch fragen, ob ein Verhalten ethisch vertretbar ist. Also ob es nicht nur jemandem selbst gut tut, sondern auch die meisten damit glücklich sind. Verhalten, das anderen Menschen schadet oder sie unglücklich macht, kann nicht als richtig ausgegeben werden.
Kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, und zwar der Vertrauensfrage.
Genau. Dieser Alex, die ihm ins Gewissen redet, die ihm eine treue Gehilfin bei der Entsorgung des Vaters ist und die mit ihm Pläne schmiedet, lässt ihn später überraschend zurück und hat sich nach Hollywood abgesetzt. Erst ein Jahr später erfährt er durch einen Brief von ihm, wer nach dem Unfall seines Vaters die Strippen im Hintergrund gezogen hat. Sie, ihr egoistisches, raffiniertes Vorgehen, lässt ihn enttäuscht zurück. Da stellt sich uns die Frage, wie geht man mit einem solchen Vertrauensbruch um? Beantworten kann uns das am besten die Sozialpädagogin der Leibniz-Schule, Frau Dörr. Was meint sie?
Ich glaube, die erste innere Reaktion beinhaltet oft starke Gefühle, die durch den stattgefundenen Vertrauensbruch erstmal ausgelöst werden. Ich denke da ganz spontan an Wut oder Traurigkeit. Blöderweise geht dadurch ganz oft der sachliche Blick erstmal total verloren und ein überlegtes Handeln ist erschwert. Besser, man gewinnt erstmal wieder den klaren Blick auf die Situation zurück, meine Meinung. Vielleicht durch einen langen Spaziergang oder noch besser durch eine Nacht erstmal drüber schlafen und den nächsten Tag abwarten. Danach wäre ein gemeinsamer Austausch unglaublich wichtig. Bei dem darf ganz sachlich, aber ungeschminkt, dem Gegenüber mitgeteilt werden, was konkret verletzend war. Dabei darf die andere Person genauso erzählen, wie es aus ihrer oder seiner Sicht zu der Situation gekommen ist. Denn Reden kann absolut helfen, die eigentlichen Beweggründe vom Gegenüber zu erkennen und wahrzunehmen. Wenn der andere nicht zum Gespräch bereit wäre oder aber die Situation aus welchen Gründen auch immer ungeklärt bleiben muss, wie das zum Beispiel bei Martin der Fall ist, weil er an einer Stelle einfach zurückgelassen wird und nur einen Brief erhält, dann hilft es, folgenden wichtigen Gedanken im Hinterkopf zu haben. Es gibt eigentlich niemanden, der aus einer bösen Absicht heraus handelt. Und falls doch, dann liegt es meistens daran, dass auch dem immer was zugrunde liegt, zum Beispiel eine eigene Verletzung oder aber eine bestehende Notsituation. Ich glaube, es ist wesentlich, dass man offen bleibt für sein Gegenüber und die Gründe, die dazu geführt haben. Denn in einigen Fällen kann man das Vertrauen wieder aufbauen.
Und jetzt müssen wir euch leider über die Form und Gattung des Romans informieren.
Das Buch Martin Pick ist ein Jugendroman in Form eines Thrillers, der in englischer Sprache erschienen ist. Aber wir haben ihn in Deutsch gelesen. In noch nicht einmal 300 Seiten erzählt Martin aus seinem unfassbaren Leben. Obwohl wir nur eine Woche erleben, ist die Geschichte so spannend, dass man immer wieder boah ey denkt. Alles ganz schön starker Tobak und viel schwarzer Humor. Am Anfang steht Martins unvorstellbare Lebenssituation, die für ihn zur Normalität geworden ist. Durch einen Unfall ändert sich plötzlich alles. Sein ganzes Leben wird schlimmer und schlimmer. Er verliert die Kontrolle. Vertrautes endet. Nichts mehr ist, wie es war. Deswegen hält die Spannung von Anfang bis zum Ende über alle 8 Kapitel an. Dabei nehmen wir Leser die Ereignisse nur aus der Ich-Perspektive Martins wahr. Erst als Martin im letzten Kapitel das Erlebte aus dem Abstand eines Jahres betrachtet und ihn in dieser Situation ein Brief von Alex erreicht, können wir Leser uns die Wahrheit endlich erschließen und die letzten Ungereimtheiten beseitigen.
Wir hatten eigentlich schon ganz viel Spaß beim Lesen des Buches, aber auf der anderen Seite haben uns ein paar Dinge doch gestört. Hier ein Ranking unserer Tops- und Flops-Liste des Buches.
In jedem Buch gibt es Tops und Flops. Sören Martin Pick. Wir fangen mit den Tops an und Edgar erzählt uns, ob das Buch viele Wendungen hat.
Ich finde es gut, dass Kevin Brooks so viel Bewegung und Dynamik eingebaut hat, um die Spannung des Buches zu erhöhen. Völlig unerwartet verstrickt sich Dean in den Fall und erpresst Martin. Mich hat es dazu animiert, weiterzulesen.
Uns gefallen auch die knallharten Fakten, was dazu beiträgt, dass es von Anfang an spannend ist.
Das Buch ist von Anfang an knallhart. Das Leben der Hauptfiguren ist alles andere als ein Ponyhof. Wir erfahren auf den ersten Seiten bereits, dass Martin oft gemobbt wird und sich für seinen Namen schämt. Gleich danach ist er nicht unbeteiligt am Tod seines Vaters und Thema ist, wie er sein Alleinleben regelt.
Was uns auch gefällt ist, dass sich die Geschichte schnell entwickelt.
Die Geschichte hat ein ziemliches Tempo. Wenn man glaubt, der Unfall am Anfang müsste schon das krasseste Ereignis gewesen sein, dann liegt man mehr als falsch. Nur ein paar Seiten darauf schmiedet Martin bereits Pläne, um den Tod seines Vaters zu vertuschen. Man hält den Atem an, als plötzlich Tante Jean am Unfallort auftaucht. Wird Alex ihm helfen, den Unfall zu vertuschen?
Nennenswerte Tops sind auch, dass das Handeln der Charaktere verblüfft und der Roman lässt sich leicht lesen. Nun kommen wir zu den Flops. Was hat dich denn am meisten gestört, Christian?
An manchen Stellen werden die Ereignisse zu lang gezogen. Als Martin zum Beispiel an den Strand geht, erwähnt er eine Liste von unnötigen, langweiligen Sachen, die nicht zum Fortgang der Story beigetragen haben. Und somit kommt das Buch oft von der eigentlichen Handlung ab.
Zweitens, die Handlungen werden im Laufe des Buches realitätsferner.
Also ich denke, dass die Handlungen im Laufe des Buches immer komischer werden. Martin ruft nach dem Tod seines Vaters nicht die Polizei, sondern wirkt ungewöhnlich cool. Später kann Alex angeblich alle Personen stimmlich imitieren und Martin kommt auf Ideen, auf die echt nur Psychos kommen könnten.
Und zu guter Letzt, die Polizei versagt, denn sie klärt den Fall nicht offiziell auf.
Leider kommen die Cops in der Story nicht wirklich gut weg, da der Fall im letzten Kapitel Epilog immer noch nicht aufgeklärt ist.
Die Polizei verdächtigt unschuldige Menschen, zum Beispiel Dean, dass er Martins Vater auf dem Gewissen hat, und rätselt herum. Das stört mich, selbst wenn ich kein kitschiges Happy End erwartet hätte.
Wir hoffen, wir konnten vielleicht etwas Interesse zum Buch wecken und ihr habt auch Lust zum Lesen bekommen.
Außerdem sind wir auch sehr froh, dass die Stadtbibliothek Offenbach uns solch ein Projekt ermöglicht hat.
Und viel Spaß beim Lesen des Buches
Martin Pick!
Oink, oink!
Thank you.